zusammen so die ersten Schritte der Apostel, der Jünger, ihre Leidenschaft, die sie hatten, für Jesus, für das Evangelium weiterzugeben. Und wir sind letzten Sonntag das dritte Kapitel gestartet. Und wir könnten sagen, wir sind im Moment in der Apostelgeschichte noch so ein bisschen in der Flitterwoche. Es ist alles wirklich neu. Die Gemeinde ist am Entdecken. Und ab nächsten Sonntag wird es ein bisschen deftiger. Dann wird die Gemeinde so in eine Phase hineinkommen, wo nicht alles nur so flitterwochenmässig läuft. Es ist nur noch Schmetterlinge, sondern sie werden herausgefordert. Aber dazu ab nächsten Sonntag mehr in den Kapiteln, nachher ab Kapitel 4. Immer noch spannend, herausfordernd, wie die Gemeinde auch mit Schwierigkeiten und Situationen umgehen, wo nicht einfach nur die erste Verliebtheitsphase ist. Heute sind wir nochmal im Kapitel 3. Und ich möchte euch das Kapitel 3 kurz mal in Filmform zeigen. Ihr könnt eure Bibel vornehmen, ist eigentlich praktisch identisch mit dem Bibeltext. Aber es zeigt uns etwas, noch eins von dem Wunder, das wir letzten Sonntag gesehen haben. Zeigt uns aber nachher auch, was passiert nach dem Wunder. Und das wird uns heute Morgen herausfordern. Wo können wir vielleicht ähnlich wie der Petrus so Situationen aufnehmen, wie das Wunder. Schauen wir uns doch schnell rein in das Kapitel 3, mal in einer anderen Form, in Form von einem Film.
Des Tages gingen Petrus und Johannes kurz vor der Gebetszeit um 3 Uhr zum Tempel. Als sie sich dem Tempel näherten, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag legte man ihn neben den Eingang, den man die schöne Pforte nannte, damit er dort betteln konnte, wenn die Leute in den Tempel kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte:
Sieh uns an!
Der gelähmte Mann schaute sie erwartungsvoll an, weil er mit einer Spende rechnete. Aber Petrus sagte:
Es tut mir leid, dass ich weder Silber noch Gold für dich habe. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und gehe.
Da nahm Petrus den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Und als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und gestärkt. Er sprang auf, stand auf seinen Füßen und begann umherzugehen. Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Alle Leute sahen ihn gehen und hörten ihn Gott loben. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie fassungslos. Alle liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo er dicht bei Petrus und Johannes blieb. Alle staunten ehrfürchtig über das Wunderbare, das dort geschehen war. Petrus erkannte die Gelegenheit und sprach die Menge an.
Ihr Leute aus Israel! Was ist daran so erstaunlich? Und warum starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit diesen Mann von seinem Leiden geheilt? Denn es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Es ist derselbe Jesus, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus beschlossen hatte, ihn freizulassen. Diesen Heiligen und Gerechten habt ihr verleugnet. Und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Doch Gott erweckte ihn wieder zum Leben. Wir alle sind Zeugen dieser Tatsache. Und der Name Jesu hat diesen Mann eben geheilt. Und wie gelähmt er früher war, das wisst ihr. Es war der Glaube an den Namen Jesu, der diese Heilung bewirkt hat. Und das vor euren eigenen Augen. Es ist mir klar, Freunde, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und für eure Leiter gilt dasselbe. Aber inmitten dieser Umstände erfüllte Gott was alle Propheten über den Messias vorausgesagt hatten, dass er all diese Dinge erleiden musste. Wendet euch nun aber von euren Sünden ab und kommt zu Gott, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann werden wunderbare Zeiten der Erfrischung durch die Gegenwart des Herrn kommen. Und er wird den wieder zu euch senden, der euch versprochen war. Den Messias Jesus. Denn er muss bis zur Zeit der endgültigen Wiederherstellung aller Dinge im Himmel bleiben. Wie Gott es durch die Propheten schon vor langer Zeit versprochen hat. Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem eigenen Volk hervorgehen lassen. Hört auf alles, was er euch sagt. Hört genau hin. Dann sagte Mose, jeder, der nicht auf ihn hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und vernichtet werden. Und auch alle Propheten von Samuel an und alle, die später auftraten, haben diese Tage angekündigt. Ihr seid die Kinder jener Propheten und ihr seid in den Bund eingeschlossen, den Gott euren Vorfahren verheißen hat. Denn Gott sagte zu Abraham, durch deine Nachkommen werden alle Familien der Erde gesegnet werden. Als Gott seinen Knecht einsetzte, sandte er ihn zuerst zu euch, dem Volk Israel, um euch zu segnen und um euch zurückzuholen von euren sündigen Wegen.
Während Petrus und
Was ist nach dem Wunder passiert? Wir lesen sie Vers 11 und 12. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und als die Apostel in die sogenannte Salomonhalle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Und jetzt kommt da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge. Petrus hat Gunst vor Stund genutzt. Er hat die Gelegenheit wahrgenommen und hat völlig unvorbereitet, spontan, einfach gerade wie es kam, das Evangelium weitergegeben. Der Text wird in verschiedenen Übersetzungen verschieden überschrieben. An einem Ort heisst es Predigt des Petrus, Predigt auf dem Tempelplatz. Was mich heute Morgen für diesen Text fasziniert hat und noch so mit euch anschauen, ist so, wie die neue evangelistische Übersetzung übersetzt. Und dort heisst es, die Stegreifpredigt auf dem Tempelplatz. Wenn wir sagen, eigentlich trifft es, das ist eine Stegreifpredigt. Eine Predigt, die einfach aus dem Stegreif kommt. Der Petrus hat nicht lange noch Vorbereitung gehabt, so wie wir uns auf eine Predigt vorbereiten, sondern es war eine Stegreifpredigt. Und mit dem möchte ich euch heute Morgen eigentlich herausfordern, vielleicht für dich die Stegreif-Predigt als Vorbild zu nehmen. Vielleicht aber auch zuerst mal zu entdecken, ja, was hat der Petrus eigentlich wollen sagen. Vielleicht musst du sagen, ja, eigentlich habe ich noch nicht wirklich begriffen, um was ist es ihm eigentlich gegangen. Und ich habe entdeckt, ich weiss nicht, wer von euch alles die vier Punkte kennt. Wer kennt die vier Punkte? Oder the four? Okay. Wer hat sie alles schon gebraucht als Stegreifpredigt? Okay, ein bisschen weniger. Aber heute Morgen seid ihr nachher Stegreifprediger, weil ihr wisst, vier Punkte. Und der Petrus hat eigentlich nichts anderes gemacht, als schon dann zumal die vier Punkte gebraucht, für Menschen zu erklären, da ist ein lebendiger Gott. Ein Gott, der seinen Sohn geschickt. Ein Gott, der dir heute begegnen will. Und jetzt musst du dich noch entscheiden. Und so hat der Petrus die Gelegenheit genutzt und hat zu der Menge geredet. Ich stelle da mal die Menge her in Form von einer Person. Ja, wir können ja noch zweite zeichnen. Genau, das wäre die Menge. Und der Petrus hat die Gelegenheit genutzt und gesagt, hey, wenn jetzt schon so etwas Gewaltiges passiert, dann kann ich doch nicht anders, als zu diesen Menschen gehen. Und ihnen das Evangelium verkünden. Ihnen etwas von dem zu sagen, wieso ist passiert, was jetzt gerade passiert ist. Und er geht zu diesen Menschen und sagt, Vers 13, also Vers 12b, Apostelgeschichte 3, Vers 12b. ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Paulus greift eigentlich auf, was hier passiert ist. Und sagt, warum staunt ihr? Er sagt, Leute, das ist doch das Gewöhnlichste der Welt. Da, wo Jesus Menschen begegnet, da passieren Wunder. Für ihn ist klar, da, wo Menschen mit Jesus in Begegnung kommen, da passieren Wunder. Da wird Gottes Liebe sichtbar. Und das ist eigentlich der erste Punkt auch von diesen vier Punkten. Menschen zu erklären, hier wird das Herz Gottes sichtbar. Da wird sichtbar, dass wir einen liebenden Gott haben, der Menschen wiederherstellen möchte. Und er sagt, Leute, das sind nicht wir. Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Er sagt, nein, es waren nicht wir. Er fährt weiter, nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinen Diener Jesus verliehen hat. Er sagt, nicht wir waren es. Aber durch uns, Jesus in uns, hat hier ein Wunder vollbracht. Die Liebe Gottes, die er für euch hat, wird hier sichtbar. Wir haben es gehört, schon vor einer Woche im Vers 6, da sagte Petrus zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus. Steh auf und geh. Wunder zeigen die Liebe Gottes. Wunder zeigen, wie Gott uns gedacht hat. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das mit der Liebe Gottes, das anderen nicht sagen, das ist noch eins. Aber mir fehlen die Wunder. Und ich frage, echt, fehlen dir die Wunder? Erlebst du keine Wunder? Ich habe mich selber von dieser Frage herausfordern müssen, sagen, wie zeigt Gott durch mich heute seine Liebe? Erleben wir im Alltag noch die Wunder oder erleben wir sie nicht mehr? Und ich glaube, denn wie heute zeigt Gott durch Wunder seine Liebe durch unser Leben. Der Petrus sagt dort, was ich habe, das gebe ich dir. Und da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Da habe mich gefragt, was hast du zu geben? Wir haben vor einer Woche anbetend gegeben. Eine Haltung vor Anbetung haben, die es gibt. Und wir sind auch letzte Woche ein bisschen in die Richtung gekommen. Wir haben so viel zu geben. Und der Schweizer denkt gerade sofort den Geldsäckel. Und nachher denkt er vielleicht noch, was er tun und machen könnte. Ich glaube, der Petrus hat völlig in eine andere Richtung gedacht. Aber der Petrus hat etwas zu geben, weil Jesus ihm gelebt hat. Und da, wo Jesus in dir lebt, und da gehe ich heute Morgen von den meisten aus, da hast du ganz anders zu geben. In dir lebt Jesus, in dir lebt seine Liebe. Durch dich können Wunder passieren, dass die Liebe Gottes sichtbar wird. Die Frage ist nur, glaubst du das? Erlebst du das? Oder bleiben wir wirklich manchmal bei unserem Geldsäckel stehen oder bei dem, was wir könnten tun als Schweizer und gehen eigentlich an dem vorbei, wo wir in Jesus anderen Menschen zu geben hätten. Und das heisst nicht, jetzt einen Zauberkasten zu kaufen und zu sagen, ja gut, irgendetwas bringen wir auch noch her. Sondern das, was der Petrus hatte, war eine enge Beziehung zu Jesus. Er hat in der Abhängigkeit zu Jesus gelebt und hat gewusst, da Jesus lebt in mir. Nicht ich muss hier etwas produzieren, sondern durch mich wird etwas sichtbar. Durch mich wird ein Wunder vollbracht. Und hier geht es nicht um Bibelwissen, um theologische Wahrheiten, um viele Sachen, die wir im Film auch gesehen haben, wo der Petrus eine Ahnung hatte, weil er das Wort Gottes hat gesagt. Sondern hier geht es, wie es der Kari schon vor einer Woche gesagt hat, um gelebte Anbetung. Als Mensch im Alltag zu stehen, der sagt, ich kenne nur eins. Mir ist Gott das Wichtigste in meinem Leben. Ihn soll mein Leben verherrlichen. Beziehungsleben mit ihm ist mir das Wichtigste. Das bedeutet Anbetung. Ein Leben aus der Abhängigkeit von Gott. Und das hat der Petrus gelebt und hat darum gesagt, ich habe etwas weiterzugeben. Ein Leben, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und da bewegt Jesus durch dich plötzlich dein Umfeld. Arbeitskollegen, da steht Jesus mit ihr Bude bei deinen Arbeitskollegen, weil er in dir lebt. Ich weiss nicht, sind wir uns das bewusst? Er steht in deinem Alltag, in deiner Familiensituation, in deiner Ehesituation. Jesus möchte Wunder bewirken, weil er in dir lebt, weil er in dir möchte seine Liebe zum Ausdruck kommen. Da, wo Menschen wirklich immer mehr Jesus in ihrem Leben, Raum gewinnen, da lesen wir im Galater 5,22, dass das auf unser Leben Auswirkung hat. Galater 5,22 lesen wir, was es hervorbringt. Ein Text, den viele kennen. Das, was es hervorbringt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Leute, das ist ein Wunder. Also wenn du heute so kannst reagieren, einfach freundlich, geduldig. Wir kämpfen etwa auch beim Männergebet ein bisschen mit uns, oder? Und dort sind wir einfach ehrlich und da merken, ja, das ist nicht immer so Geduld und die Freundlichkeit zuvorderst, aber wir beten dafür. Weil wir sagen, der Jesus muss noch mehr tun, damit unser Leben zu diesem Wunder wird, dass Sachen passieren, dass Menschen in unserem Alltag erleben, da ist etwas passiert. Und dieser Einfluss auf andere kann nur so gross sein, wie deine geistliche Tiefe ist. Gottes Liebe wird nur in dem Mass sichtbar. Nicht in dem Mass, wie viel Theologie hast du studiert, wie viel geistliches Wissen hast du, sondern wie viel geistliche Tiefe hast du in deinem Leben. Wie steht es um deine Beziehung zu Jesus? Nimmst du dir Zeit für ihn? Begleitet er dich tagtäglich in deinen Alltag oder nur heute Morgen oder vielleicht nur am Sonntag? Und da, wo diese Teufel wachsen kann, da werden auch die Wunder zunehmen in deinem Alltag. Der, der in mir Kraft und Mut schenkt zum Gebet. Wo ich in einer Situation einem Kollegen die Hand auf die Schulter lege und sage, du, ist es okay, wenn ich für dich bete. Und plötzlich erlebst du Wunder. Weil der plötzlich kommt und sagt, hey, du hast für mich gebetet, da ist etwas passiert. Aber die Frage ist, haben wir die geistliche Teufel, dass wir überhaupt den Mut haben und überhaupt glauben, dass etwas passiert? Oder müssen wir uns verstecken? Jesus hat sich nicht versteckt. Und da, wo er immer mehr Raum in uns gewinnt, werden wir das auch in unserem Alltag leben können. Er wird uns die Fähigkeit geben, zu lieben. Sogar diejenigen, die uns hassen. Er wird mir Kraft geben, auch im Umgang miteinander. Wir sind ja eine extrem bunte Gesellschaft. Und da bist du vielleicht froh, hockst du nicht neben diesem oder jenem. Aber Jesus sagt, der Liebe untereinander wird die Welt erkennen. Da, wo Jesus in deinem Leben lebt, da wird die Liebe erkennbar, in dem, dass du auch mit jemandem kannst zusammen sein, der dir vielleicht nicht so passt. Das ist ein Wunder. Das ist nicht etwas, was wir machen können und sagen, oh, jetzt habe ich den gern und ich bringe ihm das nächste Mal Rosen und es kommt irgendwie schräg raus. Sondern weil es Jesus in dir tut. Da, wo du Probleme hast, vielleicht manchmal mit jemandem, sei es hier gemeint, sei es außerhalb, fang an, beten für die Liebe und sage, Herr Jesus, schenk mir die Liebe. Mach mich vielleicht auch bereit zu vergeben. Und es werden Wunder passieren. In meinem Leben schon erlebt. in vielen anderen Leben erlebt, die ich begleitet habe, wo Menschen parat waren, zu sagen, weißt du, am liebsten würde ich sagen, okay, ist Jesus jetzt in dir? Dann trau ihm zu, dass er das schafft in dir. Ein kleines Wunder. Dass er in dir ist und Gaben zur Entfaltung bringt. Durch dich ein Licht kann sein. Und dann passiert plötzlich etwas, das musst du sagen. Letztendlich wird durch dich hier Liebe sichtbar. Der Petrus erklärt es auch noch, dass die Leute nicht auf falsche Schlüsse kommen und sagen, wow, die Jünger waren Heroes. Nein, er sagt nicht mehr. Nicht mehr sind es. Sondern was hier sichtbar wird, ist die Liebe Gottes. Nein, der Gott unserer Väter, Vers 13, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Da, wo unser Leben aus einer geistlichen Teufel kommt, da haben wir genau gleich wie ein Petrus etwas weiterzugeben. Vielleicht passieren in deinem Alltag nicht gerade diese Wunder. Aber es passieren ebenso grosse Wunder, weil du selber ein Wunder bist. Weil in dir selber Christus sichtbar wird. Durch das, dass er dein Verhalten verändert. Aber durch das, dass er nicht zuletzt auch so Wunder passieren lässt. Ich rechne heute noch damit, dass wir diese Wunder erleben dürfen. Vielleicht nicht mehr gerade, auch schon in der Apostelgeschichte war es nicht mehr in dieser Häufigkeit gewesen. Aber da, was dazu dient, damit seine Botschaft gross wird, damit Menschen erkennen, dass er uns liebt, da dürfen wir immer noch damit rechnen, dass Wunder passieren, auch gerade im Bereich von Krankenheilung. Aber vielleicht gilt es auch ganz ehrlich zu fragen, nicht nur anderen zu sagen und sagen, hey, im Fall Gott hat dich gern. Sondern durch dein eigenes Leben das Leben und erfahrbar zu machen. Und werden wir dort nicht Heuchler, die vielleicht sagen, ja, Gott hätte dich gern, aber wir lassen die Liebe nicht selber in unser Herz rein. Ist vielleicht Grau oder Bitterkeit da. Und wir merken, er redet von der Liebe Gottes, aber er hat eigentlich selber, sein Leben strahlt etwas anderes aus. Darum, ich glaube, es gilt immer wieder, auch bei sich herzuschauen und zu sagen, habe ich die geistliche Teufel? Leben aus dieser Abhängigkeit, aus dieser Liebe heraus, wo die Liebe von Gott zu mir ins Herz fließt, damit ich auch andere gerne haben kann. Damit das hier nicht nur fromme Worte bleiben, sondern wirklich weitergehen. Denn jeder ist von Gott unendlich geliebt. Selbst die, die deinem Arbeitsplatz vielleicht ein bisschen mühsam sind. Selbst die, die musst sagen, ah, aber spüren sie das von dir her, weil Jesus in dir lebt. Bei Jesus hat jeder gespürt, hey, du bist geliebt. Gott hat dich gern. Und das lesen wir an verschiedenen Stellen. Ihr habt ja im Flyer an verschiedenen Stellen, die uns darauf hinweisen. Gott hat dich gern. Das ist schon der Einstieg in unsere Stegreifpredigt. Nicht so schwer, oder? Gott hat dich gern. Aber sag es nicht nur, sondern lebe das. Und es wird etwas passieren. Und du kannst vorausgehen, wie zum nächsten Schritt, und sagen, kommt nach, ich möchte euch mitnehmen und euch noch mehr zeigen. Und es werden die Leute folgen, weil sie fasziniert sind von dem, dass du hast gesagt, da ist ein Gott, der uns gern hat. Also vielleicht nicht die ganze Menge. Aber bist du zufrieden mit dem? Aber er wird mitkommen und sagen, hey, lass mich noch mehr hören. Und der Petrus hat diesen Menschen weiter erzählt und hat etwas Eindrückliches anhand auch von dem Beispiel, wo Gott hier das Wunder da sichtbar gemacht hat. Das Leben von diesem Gelähmten zeigt eine eindrückliche Tatsache. Der Mann ist täglich vor dem Tempel gehockt, wo er gesungen wurde. Lesen wir, er hat Gott gelobt und ist in den Tempel reingegangen, was ihm bis dann verwehrt war. Ein Gelähmter durfte nie dürfen als Allerheiligste einnehmen, aber nicht einmal in den Vorhof treten. Und er war der und alle haben ihn gesehen. Es hat sich etwas verändert. Ein Mann ist nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich hat er plötzlich Zugang zu einem neuen Leben bekommen. Das Hauptproblem, wie wir so anderen Situationen bei Jesus sehen, ist nicht einfach nur das Äußerliche, das ihn trennt. In Lukas 5 sagt Jesus einem Gelähmten: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Hier ist es auch nicht nur in diesem Text um eine Heilung gegangen, sondern es ist darum gegangen, dass Gott wieder Zugang zu einem Menschen bekommt. Ich merke, viele von uns oder in unserem Umfeld, Menschen, die wir begegnen, wenn ich denen würde sagen, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagen die, sorry, für das bin ich nicht gekommen. Also wenn du für mich betest, dann möchte ich, dass meine Krankheit geheilt ist und so weiter. Und Jesus sagt eigentlich, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass du getrennt bist von Gott. Und das ist eigentlich das, was wir auch hier sehen. Da ist nicht nur ein Graben, sondern da ist wirklich wie eine Trennung. Von da nach da kommst du einfach nicht weiter, sondern wir sind wie abgeschnitten. Und das ist das, was der Petrus und wo wir so in diesen vier Punkten haben, da ist eine Trennung. Und er sagt im Vers 13, der zweite Teil: Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt dann auch noch auf seine Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Und ihr habt den getötet, von dem alles leben kommt. Oder Petrus sagt, Sünde ist das Hauptproblem. Ihr habt euch von dem losgesagt, der eigentlich das Leben hat wollen. Ihr habt den abgelehnt. Und der Petrus bringt hier eigentlich das zum Ausdruck und sagt, da ist eine Trennung. Ihr habt den abgelehnt, der eigentlich, wie es hier im Urtext, der Autor oder die Quelle vom Leben ist. Wir suchen nach Sinn und Erfüllung, aber oft nicht bei Gott. Oder nur äußerlich. Gott, wenn du jetzt schnell die Situation würdest klären, dann wäre ich vielleicht auch bereit, mal Gedanken zu machen. Und Gott sagt, ich möchte dein Grundproblem klären. Du bist getrennt von mir. Und letztendlich kommt durch das aus auch viel Not und Elend in dein Leben hinein. Jesaja 59, Vers 2 lassen wir: Eure Schuld steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Das ist das, was der Petrus hier versucht klarzumachen und sagt, Leute, ihr seid getrennt. Ich merke, viele Menschen kommen heute zu Gott, weil sie sich ein körperliches oder ein Wunder in ihrer Situation erwarten. Ihr Leben praktisch keiner Menschen, die zu Gott kommen, wo es gut geht. Dass jemand zu Jesus kommt wegen Jesu Willen, werdet ihr in den seltensten Fällen heute erleben. Wenn ich mit anderen Pastoren rede, dann hören wir eigentlich nur das, dass die meisten Menschen in ihrer persönlichen Not sind und sagen, ich brauche Hilfe. Und das sieht Jesus und sagt, ich möchte dir helfen, aber ich möchte zuerst das Grundproblem lösen. Dass wieder Beziehung zu Gott darf hergestellt werden. Und Petrus fährt nachher weiter, in dem, dass er eigentlich zeigt, wie man das Problem lösen kann. Petrus malt in seinen Worten wie eine Brücke. Und sagt, Freunde, das ist die Lösung. In dem, dass er zwar sagt, Luther hat den umgebracht. Dafür sind wir. Aber jetzt hat Gott den wieder auferweckt. Vers 15, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn, Jesus, von den Toten auferweckt. Er hat durch Jesus eine Brücke gemacht, wieder zum Leben. Und der Petrus sagt, dafür sind wir Zeugen. Das haben wir erfahren. Denn zumal muss das ein Riesenproblem sein. Wir haben Ostern miteinander angeschaut. Die sie den Film Auferstanden schauen, haben etwas von dem miterlebt. Wie man einfach nicht wahrhaben konnte, dass da einer auferstanden ist. Dass einer wieder den Tod überwunden hat. Und Jesus hat es da und hat durch das wie eine Brücke geschaffen zu einem neuen Leben. Zuerst mal zurück zur Beziehung zu Gott. Und der Petrus fährt weiter in Vers 16. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesus und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Petrus sagt ganz eindrücklich anhand von dem Gelähmten, dass bei Jesus ein neues Leben möglich ist. Äußerlich wie auch innerlich. In diesem Mann hat sich etwas verändert. Sein Körper ist gesund worden, aber auch sein Zugang zu Gott ist wieder hergestellt worden. Dem Volk kann er hier noch einst den Vorwurf machen und sagen, ihr seid der, der das Kreuz geschlagen hat. Nun, Geschwister, Vers 17, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen. Und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Er nimmt hier wie das Wort auf vom Kreuz, wo Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott aber hat durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussage hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die er durch eure Verfehlungen auf euch geladen hat. Hier seid ihr, da hat eines Grundproblem gelöst. Trennung zwischen euch und Gott. Die Schuld, die ihr auf euch geladen habt. Und in unseren vier Punkten ist das Kreuz, das wir hier schon aufgezeigt haben, wo wir jemandem erklären, oder wo der Petrus so hier erklärt, da wird der Weg aufgetan. Und er fährt nachher weiter, indem er noch viel mehr zeigt. Du sagst, hey, was durch das Kreuz möglich ist worden. Und das müsst ihr nicht alles erklären, aber einfach, weil es hier im Text auch noch innen steht, erzähle ich es noch. Wenn ihr fasziniert seid vom Himmel, das ist der Petrus, dann dürft ihr das natürlich auch sagen. Im Vers 20 und 21 sagt er nachher, dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt der ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seinen heiligen Propheten angekündigt hat. Alle haben darauf gewartet, dass Frieden auf Erden passiert. Und der Petrus sagt, das war nie verheißen. Aber da ist einer in den Himmel gegangen und er wird wiederkommen. Und wir werden mal alle mit ihm in seinem neuen Reich sein können. Dann wird mal etwas passieren. Aber erst am Ende der Zeit. Aber dieser Weg kann heute schon anfangen. Du kannst heute schon auf dem Weg zum Himmel sein, für jeden, der das annimmt. Und darum sagt er das seinen Leuten der, du sagst, hey, das, was ihr jetzt erwartet habt, das kommt erst noch. Aber ihr könnt jetzt den Weg einschlagen. Ihr entscheidet euch heute, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Und das ist eigentlich letztendlich der letzte Punkt, wo er nachher seiner Leute, seiner Volksgenossen eigentlich dazu aufruft und sagt, kehret um, Vers 19. Und nachher Vers 22 folgende, wo er noch der Moses zitiert und sagt, schon Mose hat gesagt, ein Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und als seine Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Wenn jemand nicht auf diesen Prophet hört, muss er aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden. Genauso haben auch Samuel und alle Propheten, die auf ihn folgten, bei ihrer Verkündigung von dem gesprochen, was wir in diesen Tagen erleben. Auch als dem Nachkommen der Propheten gelten die Zusagen, die Gott durch sie gegeben hat. Und ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Denn als er diesen Bund schloss, sagte er zu Abraham, durch deine Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Der Prophet ist verheißen worden. Und Jesus ist gekommen und er ruft sein Volk aus. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Und das ist wieder der letzte Punkt. Die Frage, wie willst du dich entscheiden? Willst du hier bleiben und sagen, da ist mein Platz? Oder sagst du, wow, da wird ja das Leben, wie es eigentlich Gott gedacht hat. Und du sagst, ja. Ich möchte hergehen. Ich möchte es annehmen für mein Leben. In dem, dass ich glaube, durch ein einfaches Gebet, in dem sie sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich dir davon gelaufen bin. Es tut mir leid, als ich dich abgelehnt habe. Komm du in mein Leben. Werd Herr in meinem Leben. Und lass mich auf dem Weg gehen, wo ich dir immer ähnlicher werde. Und da dürfen wir anderen vorausgehen. Hier Menschen abholen und sagen, hey, komm mit. Komm mit den Weg. Und hier fährt oft der Weg erst so richtig an. Spannend zu werden, wie wir es in der ersten Gemeinde auch gesehen haben. Und wo wir Menschen dürfen einladen auf dem Weg in die Ewigkeit. Aber der Weg fährt heute schon an. Ich weiss nicht, ob dir das hilft, vielleicht in deinem Umgang mit deiner Stegreifpredigt. Vielleicht sieht es ein bisschen anders aus. Aber Menschen zu lassen erfahren, Gott hätte dich gern. Menschen zu zeigen, von Grund her bist du getrennt von Gott. Und da geht es nicht zuerst darum, dass dein Körper gesund wird, dass deine Familienprobleme gelöst werden. Das ist auch wichtig und das ist Gott auch ein Anliegen. Aber dein grösseres Problem ist, dass du keine Beziehung zu Gott hast. Dass du gar nicht kannst leben, wie Gott das Leben gedacht hat. Aber er hat eine Lösung geschaffen, indem dass Jesus gestorben ist, damit wir wieder in dieser Beziehung zu Gott stehen können. Und die Frage ist, willst du das oder willst du das nicht? Und selbst die Zeichnung, die könnt ihr auf einer Serviette in einem Restaurant aufzeichnen. Oder auch die Punkte. Oder unser Junge startet jetzt gerade mit dem Scheinprojekt, wo sie sagen, wir wollen Leuchtkraft sein. Und die haben alle so Bändchen. Ich habe auch hinter die vier Punkte, wenn du sagst, ich möchte ohne Stegreifprediger werden. Die sind hier drauf. Vielleicht kannst du es schon auswendig, noch besser. Dann darfst du dich gerne hinter nicht bedienen. Ich habe mir zuerst überlegt, soll ich euch die alle schenken? Dann muss ich sagen, ja, die liegen eh nur rum. Aber wenn du dahinter etwas zahlst, dann sagst du vielleicht mal, ist es mir wert. Und darum unterstützen wir heute Morgen Doris mit der Bücherstube oder mit der Fontis. Ich weiß nicht, ob wir Doris unterstützen oder Fontis, aber sicher ihr Arbeitgeber. Ich könnte denken, was es wert ist, und sagen, hey, ich möchte auch so ein Stegreifprediger werden wie der Petrus. Ich glaube, wir sind alle herausgefordert, Stegreifprediger zu werden. Da, wo Gott uns Gelegenheiten schätzt, darum nutzt die Wunder von Gott im Alltag und die passieren, wenn wir die Augen offen haben. Gelegenheiten für eine Stegreifpredigt, wo wir anderen das Evangelium erklären können. Jesus hat mal verheißen, denn wenn es soweit ist, wenn die Gelegenheit da ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Und rechne mit dem, bist mutig. Vielleicht auf der Straße mit dem Nachbarn, am Arbeitsplatz, wo immer. Menschen warten auf die Botschaft. Und wir sind oft die Augen verschließen und Gelegenheiten vorbeigehen lassen. Aber ich muss sagen, wieder neu zu meinem Gebet gemacht, um Wunder von Gott, die Gelegenheiten nicht vorbeizugehen, sondern sie zu nutzen, dass Gott mich als sein Stegreifprediger brauchen kann. Spontan, einfach weil es die Situation gerade gibt und damit zu rechnen, dass Gott mir die rechten Worte gibt in meinem Alltag. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, in dieser Petrus-Botschaft liegt noch viel mehr drin. Aber er hat eigentlich eine simple Botschaft gehabt, die wir heute auch simpel können unseren Menschen weitergeben. Die Botschaft, dass wir geliebt sind. Aber auch die Botschaft, dass wir getrennt sind. Die Botschaft, dass du, Herr Jesus, der Weg bist zu Gott zurück, der unser Leben verändert. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Dass Sachen können wiederhergestellt werden. Und vielleicht sind auch heute Menschen da, die vor diesem Punkt stehen und sagen, eigentlich müsste ich mich entscheiden. Dann schenke ihnen vielleicht gerade heute den Mut und sage, ich möchte heute die Entscheidung treffen. Und ein Mensch werden, der dir, Herr Jesus, nachfolgt. Der seine Zukunft klärt. Und der auch anders aus der Kraft von Jesus in der Gegenwart stehen kann. Schenke uns aber als Christen vor allem eine neue Begeisterung, dass Jesus, dass du, Herr Jesus, wirklich durch unser Leben kannst sichtbar werden. Dass wir dürfen geistliche Teufel wachsen, als Menschen, die aus der Abhängigkeit, aus der Bereitschaft selber schwach zu sein, dürfen vorangehen. Lass uns vielleicht manchmal schon wieder neu zerbrechen, wo wir uns selber zu wichtig nehmen. Damit du mit deiner Kraft in unserem Leben kannst Wunder tun. Du hast uns ein neues Leben geschenkt. Das ist ein Wunder allein. Aber schenk, dass es zur Entfaltung kommt, dass es sichtbar wird. Und dass wir nicht anderen Evangelium predigen und selber eigentlich gar nicht aus dem herausleben. Sondern dass du immer mehr unser Leben bestimmst und uns durch das lässt, Wunder leben, das uns Gelegenheit gibt, einfach auch zu verkünden. Danke, Jesus, dürfen wir heute Morgen auch miteinander das Abendmahl feiern. Als Erinnerung, du bist für uns gestorben. Du hast für uns den Weg aufgetan, zu einem sinnvollen Leben. Zu einem Leben, das Sinn macht hier, weil wir dich dürfen haben. Zu einem Leben, das wir aus deiner Kraft herausleben dürfen. Zu einem Leben, das darf ewig sein, wo wir auf eine herrliche Zukunft zugehen dürfen. Danke, dass du lebst. Schenk, dass wir heute Morgen nicht vor allem jetzt rausrennen und gleich schauen, wo könnte jemandem das erzählen, sondern wir wollen zuerst zu dir kommen, im Abendmahl. Dir begegnen. Wieder neu für uns erfassen, was es bedeutet, dass du für uns gestorben bist. Amen. Wir wollen ein Lied singen, Vater, ich komme zu dir.